So, guten Morgen miteinander. Wir sehen uns nach relativ kurzer Zeit wieder. Es war vor 2 Wochen gewesen. Und ja, besten Dank Markus für die Einführung. Markus hat von einer weiteren Chance gesprochen. Ihr wisst, dass ich immer ein wenig von meiner beruflichen Tätigkeit in der Predigt so nebenbei einfließen lasse. Letztes Mal haben wir es von Statistik gehabt. Und es ist ja modern, in der Qualitätssicherung davon zu sprechen, ja, wir können Fehler machen, wichtig ist, dass wir daraus lernen. Das ist so ein Spruch und der stimmt natürlich auch. Aber ich habe meine Studenten immer gefragt und habe gesagt, los, wenn ihr in ein Spital geht, und an der Türe vom Spital steht, hier werden Fehler gemacht. Wichtig ist nur, dass wir daraus lernen. Dann ist das vielleicht nicht so motivierend. Aber ich habe mit meinen beiden Hüften, haben sie keinen Fehler gemacht. Das ist gut. Okay. In den 4 Evangelien spricht Jesus über 50 Mal über Frucht bringen. In unterschiedlichem Zusammenhang, etwa 10 Mal werden konkret Trauben, Feigen oder Korn erwähnt. Alle, die wollen, können im Evangelium nach Lukas, das Kapitel 13, die Verse 6 bis 9 aufschlagen. Ich gebe euch die Chance. Lukas, Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Ich muss dazu nicht meine Bibel öffnen und so tun, als ob ich daraus lese, weil ihr wisst ja, der Computer erlaubt das alles auf Papier zu bringen. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er, also der Weingärtner, antwortete und sprach zu ihm, Herr, lasse noch dieses Jahr, 4. Chance eigentlich, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Wie der Weinstock war auch der Feigenbaum in Israel hochgeschätzt und ein Symbol für Wohlstand, Frieden, Fruchtbarkeit im Staat Israel. Deshalb zog Jesus an mehreren Orten den Feigenbaum als Gleichnis heran. Es war in Israel durchaus üblich, oder ist in Israel durchaus üblich, in Weingärten vereinzelt Feigenbäume zu pflanzen. Der Feigenbaum ist so fruchtbar, dass es wirklich selten vorkommt, dass ein normal belaubter Baum nichts trägt. Umso überraschender ist es natürlich, dass der Weinbergbesitzer keine Frucht an ihm fand. Wir wollen ein bisschen die Geschichte so eines neuen Baumes im Garten des Herrn aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 19, ab Vers 23 lesen, damit wir auch diese Voraussetzungen uns einmal vergegenwärtigen. In diesem 3. Buch Mose 19, 23 heißt es, und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein, so wie unbeschnitten. 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen und sollt sie nicht essen. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr dann die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Also, wenn wir uns das vor Augen halten, dann hatte der Besitzer des Weinberges wahrlich Geduld mit dem Feigenbaum. Nicht? Je nachdem, wie man das jetzt interpretiert, steht der Feigenbaum schon 5 bis 6 Jahre, oder? Und bringt eben noch immer keine Frucht. Also der Befehl des Herrn, des Weinbergbesitzers, den Baum zu entfernen, der kommt keineswegs übereilt. Der Weingärtner sagt: Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Nun, als Ingenieur und absoluter Gartenmuffel, also ich habe mal dafür gesorgt, dass ich da, nur so eine kleine Geschichte am Rande, wir hatten unser Haus neu, der Garten und die Pflanzenbeete waren parat quasi. Und meine Frau hat mich einmal geschickt, ich soll doch etwas Schnittlauch holen. Und ich habe Gras abgeschnitten und seither wurde ich nie mehr gefragt. Also, als Ingenieur und Gartenmuffel konnte ich mir natürlich unter diesen Angaben da in dieser Bibelstelle nicht wahnsinnig viel vorstellen. Also suchte ich standesgemäß im Internet und erhielt dort die nötigen Informationen. Also so sieht ein Feigenbaum aus. Gibt es ja auch nicht nur in Israel, gibt es ja auch in unseren Regionen. Und wenn man dann nach Genöcher geht, oder das ist dann der Ort, wo man wird suchen unter den Blättern nach Früchten und dann sieht man die Frucht, wenn man Glück hat. Ja, so ist es denn. Und wenn man sie aufschneidet, dann sieht sie ja so aus. Also, ich kann euch nur sagen, als ich das mir angeschaut habe am Internet, dann habe ich es schade gefunden, dass man am Computer nicht gärtnern kann. Nun, wir müssen Gottes Wort aber nicht nur mit Interesse lesen, sondern auch immer fragen, was bedeutet das für mich? Ihr kennt es, mein Hobby, sage ich fast jedes Mal hier. Nicht zuhören, sagen, oh, das ist mal interessant, oh ja, habe ich nicht gewusst, sondern eben, was heißt das, was der Pastor, der Prediger hier sagt. Wir müssen uns fragen, ob wir Frucht bringen oder ob wir im Grund, also wohl bekehrt, aber und auch Glieder der Gemeinde, obwohl vielleicht doch unfruchtbar sind. Also nicht Frucht im Sinn der guten Werke, wir kommen noch auf den Jakobus. Und wenn wir das sind, ob wir mit Jesu Hilfe nicht doch Frucht bringen können. Der Apostel Jakobus, ich habe den Namen schon erwähnt, nicht war ein Halbbruder von Jesus, also ein leiblicher Sohn von Josef und Maria, der schreibt in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 24, schreibt er, so seht ihr nun, also gut, das heißt, da hätte es eine lange Erklärung vorher, und jetzt fasst er zusammen, der Jakobus, und sagt, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke, Klammer Früchte, gerecht wird und nicht durch Glauben allein. Also hier ist diese Parallelität vom Paulus, der sagt, alles ist Gnade, ihr könnt nichts tun, nicht wahr? Nicht aus Werken werdet ihr selig, also ihr kennt das, nehme ich an. Das sagt der Paulus, nicht? Also ihr könnt tun, was ihr wollt, ihr könnt euch anstrengen, wenn keine Gnade ist, nicht wahr? Dann werdet ihr nicht gerettet. Und dann kommt der Jakobus, und wenn man das so unvorbereitet liest und sagt, ah ja, so seht ihr nun, dass die Menschen durch Werke gerecht werden, dann könnte man sagen, hey, wo ist da der Gegensatz? Und ich habe sogar eine Predigt vorbereitet dafür. Ich weiß nicht, ob das in Bülach noch eine Chance hat. Die Lösung von diesem scheinbaren Widerspruch ist ja eigentlich, dass der Paulus darüber spricht, wie jemand zum Glauben kommen kann. Und der Jakobus dann sagt, wenn dann jemand im Glauben ist, dann muss man das sehen. Nicht wahr? Kann man nicht sagen, ah ja, ich bin jetzt gläubig, ich gehe in die Kirche, alles ist wunderbar. Sondern dann will der Herr Früchte sehen, Frucht bringen. Um welche Art, darüber reden wir noch. Also, und zu beachten ist, dass Jakobus das Wort Werke verwendet, das, was an anderen Übersetzungen auch als Frucht übersetzt wird. Also, wer meint, dass ein zum Glauben bekehrter Christ Frucht bringt, was er meint, ist, wenn ein zum Glauben bekehrter Frucht bringt, denn ansonsten ist es ein toter Glaube. Was will uns das Wort sagen? Also eben, an wen richtet sich dieses Gleichnis? Es richtet sich nicht an Menschen, die sich nicht für eine persönliche Beziehung zu Gott entschieden haben. An die richtet sich das Gleichnis nicht. Das Gleichnis richtet sich an bekennende Christen, was für die meisten von uns gilt. Schauen wir uns einmal die Bilder in diesem Gleichnis an. Also da haben wir der Mann. Ein Mann hatte einen Weinberg und das ist Gott der Vater, der Besitzer des Weinberges. Der Weinberg, das sind wir. Das ist seine Gemeinde. Unter dem Feigenbaum, das ist der bekennende Christ, du und ich. Unter dem Weingärtner, den Herrn Jesus. Unter der Unfruchtbarkeit des Feigenbaumes, die Unfruchtbarkeit des bekennenden Christens. Unter den 3 Jahren, die Langmut Gottes. Vor allem, wenn man das mit dem Befehl, dass man das noch 3 Jahre einfach stehen lassen soll. Unter dem Bild des fürbittenden Weingärtners, also Jesus, wird uns gezeigt, wie Jesus hier einfach in die Mitte tritt. Also zwischen Gott und uns. Um die Ausführung des Gerichts, es heißt ja, so hau ihn ab, nicht? Um die Ausführung des Gerichts am unfruchtbaren Feigenbaum, wenigstens für jetzt, zu verhindern. Unter dem Verlangen des Weingärtners noch einen Versuch machen zu dürfen, ob nicht doch der Feigenbaum fruchtbar wird, da wird gezeigt, wie sehr es den Weingärtner, also Jesus, schmerzt, dass ein unfruchtbarer Feigenbaum unfruchtbar bleiben und somit verloren gehen sollte. Unter dem Umgraben und Bedüngen, da könnt ihr euch vorstellen, um was es da geht, das ist einfach die Bereitwilligkeit des Weingärtners, Gnadenmittel anzuwenden, um zu sehen, ob der Baum möglicherweise nicht doch Frucht bringt. Die Worte, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Das sagt nicht der Weingärtner, das sagt nicht der Besitzer, das sagt der Weingärtner. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Zeigt, dass jene, die selbst nach allem Bemühen von Jesus unfruchtbar bleiben, dem Gericht verfallen. Es hatte einer einen Feigenbaum. Wenngleich sich in der Kirche Gottes unfruchtbare und Frucht- und auch dürre Bäume befinden, so sind die meist äußerlich den anderen Bäumen gleich. Ein extremes Beispiel war Judas. Judas, der Jesus verraten hat, der war einer der 12, ein Jünger, ein Apostel. Ja, ein solcher, gegen den keiner der anderen 11 Jünger Misstrauen hatte. Keiner unter ihnen, soweit man liest, hatten Judas in Verdacht. Aber in Christi Augen war er jetzt ein unfruchtbarer Feigenbaum und noch vieles mehr. Der war gepflanzt in einem Weinberg. Also ich habe dazugelernt, nicht wahr? Dieses Wort gepflanzt besagt, dass der Baum im Weinberg fest verwurzelt ist. Und genau das geschieht mit uns, wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden. Gott nimmt uns, setzt uns auf einen neuen Boden in eine persönliche Beziehung zu ihm. Und er gibt alle Voraussetzungen mit, dass wir zu einem rechten Baum, einem Bekenner in der Gemeinde Jesu Christi werden können. Doch es kann eben auch anders kommen, dass wir vor Gott bleibend dürr und unfruchtbar dastehen. Das, was schlussendlich zählt, das sind die Früchte, die wir bringen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Zuerst kommt die Frucht des Geistes, ich komme später noch darauf im Detail. Das heißt, ich lasse mich von Gott umgestalten in sein Bild. Und daraus folgt Fruchtbarkeit auch für andere Menschen. Nun, also machen wir drei Beispiele. Was muss man sich unter dieser Fruchtbarkeit vorstellen? Also, diakonisch zum Beispiel. Nach dem Wort, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also das ist ein Zeichen von Frucht, wenn man das rüberbringen kann. Oder evangelistisch, auch in der Predigt. Hinführen von Menschen zum Glauben an Jesus Christus und nicht unbedingt durch direktes Einwirken, also nur durch Worte, sondern zum Beispiel auch durch beispielhaftes Verhalten. Oder betend. Frucht durch Beten, indem wir für die Bekehrung von Brüdern und Schwestern im Gebet einstehen. Wenn einer in Gottes Haus und Weinberg steht, wenn er in der Nachfolge Christi ist, warum sollte dann Gott nicht kommen und Frucht suchen? Und fand keine. Der Herr erwartet gute Früchte. Ja, bevor aber nun diese Frucht gut sein kann, muss zuerst der Baum gut sein. In Matthäus 7, Vers 17 lesen wir, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein Mensch muss zuerst selbst gut sein, sonst kann er keine guten Früchte bringen. Aber gut werden wir nicht aus uns selbst heraus, sondern Gott macht uns gut durch Vergebung und Reinigung. Er spricht uns gerecht. Er sprach zu dem Weingärtner, also Gott sprach zu Jesus, siehe, dieses Siehe, das kommt in der Bibel ja oft vor, nicht? Also in dem Zusammenhang heißt es, lass einmal, komm her, schau doch selber, da ist ein Feigenbaum in meinem Weinberg. Ist ein Bekenner in meiner Kirche, der ist unfruchtbar, der trägt keine Früchte. Diese Wartezeit von 3 Jahren, wie sie geschildert wird, die ist durchaus auch symbolisch zu verstehen. 3 Jahre, eine lange Zeit. Gott ruft aus, seine Geduld ist missbraucht. 3 Jahre lang hat er gewartet und seinen Zorn zurückgehalten. Suchen bedeutet ein genaues Untersuchen. Denn wenn jemand an einem Baum Frucht sucht, so geht er drum herum, schaut einmal, haben wir vorhin gemacht, nach hinten, nach vorne, er sucht auf jedem Zweig, er neigt sich zu den innersten und niedrigsten Zweigen, damit er, wenn möglich, Frucht finde. Gott wird alle unsere Äste besichtigen. Er wird die Früchte von uns und unserer Familie und von unserem Wandel in Augenschein nehmen, ob er welche darunter findet, die seines Namens würdig sind. Wie schon erwähnt, wenn jemand zur rechten Jahreszeit kommt, um zu sehen, wie die Früchte auf den Bäumen gedeihen und findet einen, an welchem nichts ist, als Blätter, vor dem bleibt er stehen, betrachtet ihn rundum. Gleichwohl haut er ihn nicht aus nach dem ersten Jahr, oder? Sondern denkt, ja, ich will es noch ein Jahr versuchen. Doch er findet nach einem Jahr ebenso wieder, nämlich unfruchtbar. Dann denkt er, ja, in verflossenen Jahren nicht fruchtbar und nun wieder nicht. Also die Unfruchtbarkeit, die liegt ziemlich sicher nicht in der Witterung, sondern am Baum selbst. Aber dennoch will ich ihn auch dieses Jahr noch verschonen. Und dann kommt er zum dritten Mal. Aber auch im dritten Jahr ist es wie im ersten und im zweiten, er findet keine Frucht. Wenn ein Feigenbaum oder Weinstock keine Früchte trägt, so ist er zu nichts nütze. Und im Übrigen, der Befehl, hau ihn ab, heißt natürlich, dass er mitsamt der Wurzel entfernt werden muss. Denn gerade die Wurzeln sollen ja nicht weiter den Boden aussaugen und zum Beispiel neue Schößlinge treiben. Also Schößling, das war jetzt auch ein neuer Begriff, oder? Aber steht so im Internet, Schößlinge. Und jetzt eben die entscheidende Sache. Nicht? Man kann ja Mitleid haben mit diesem Feigenbaum. Der Arme, der ist, ja, der treibt nichts. Also ja, okay. Also ja, ich will da keine drastischen Beispiele bringen. Lassen wir ihn. Ja, okay. Also der Lemmenstau. Oder? Aber das Problem ist, Gott nimmt nicht nur Anstoß an seiner Unfruchtbarkeit, sondern er nimmt dem Boden die Kraft. Deshalb muss er ausgehauen werden. Es geht also nicht um den unfruchtbaren Feigenbaum selbst, sondern eigentlich um den ganzen Weinberg. Nicht? Wer dem Boden die Kraft nimmt, der ist dem Gottesdienst im Wege. Überlegen wir immer, in unsere Situation, nicht? Der Weinberg ist nur ein Gleichnis. Das muss in unser Leben hineinsprechen. Alles erwartet von den Bäumen, die im Garten Gottes stehen, dass sie fruchtbar sind. Und wenn ein Baum, ein unfruchtbarer Baum, dem Boden die Kraft nimmt, so nimmt er ja den Platz ein, der von einem anderen Baum besser genützt werden könnte. Und der dritte Punkt ist, wer dem Boden die Kraft nimmt, der beraubt andere Bäume des Saftes und der Nahrung. Und würde man ihn umhauen oder aushauen, so würden die anderen umso fruchtbarer sein. Und das ist eigentlich diese Geschichte. Also muss ich das so vorstellen, so wie nichts auch unser Gemüt mehr kränkt, als wenn all unsere Liebe und Fürsorge für unsere Kinder, für Freunde, für Bekannte, wenn all unsere Liebe und Fürsorge verachtet wird. So wie das uns kränkt, kränkt das auch den Herrn Jesus Christus. Mehr als wenn der Mensch seine Gnadenmittel unbeachtet lässt, sondern einfach den Willen von Jesus missachten, dass er wirklich aus uns einen fruchtbaren Feigenbaum machen will. Wenn Christus dich übergibt, so ist kein Fürsprecher mehr, kein Mittler, kein Opfer mehr für die Sünden. Das ist, als ob Jesus sagen würde, ich flehte, dass ich um ihn graben und ihn bedüngen könnte. Nun aber Vater, ist die Zeit verstrichen, das Jahr ist vorbei und keine Frucht ist gekommen. Vater, ich habe alle Mittel angewandt. Mit meinem Evangelium habe ich ihn umgraben. Der nährende Dünger meines Evangeliums habe ich um ihn gelegt. Und Vater, alles ist vergeblich gewesen. Vater, nimm ihn jetzt in die Hand deiner Gerechtigkeit. Soweit die Wortbetrachtung. Eine sehr unbequeme Aussage, die Jesus da macht, wenn wir das ganz genau anschauen. Also ich glaube, es gibt lieblichere Worte Jesu. Es kommt aber der Moment, wenn Jesus seine schützende und segnende Hand wegnimmt. Soweit die Wortbetrachtung. Wo stehen wir? Welche Früchte erwartet Gott? Also Gott erwartet Früchte, die der Bekehrung würdig ist. Früchte, die mit unserem Bekenntnis bei der Bekehrung übereinstimmen. Gott erwartet Früchte, die ihm angenehm sind. Früchte, die zur Verherrlichung seines Namens beitragen. Wir sagen Gott Lob, Preis und Ehre. Gott erwartet Früchte, die seinem super Weinberg geziemen. Gottes Weinberg ist ein fruchtbarer Ort. Er hat das Recht, die Frage an uns zu stellen, hey, was tust du da? Was trägst du? Und wie ich schon erwähnt habe, der Jakobus, nicht, der Halbbruder Jesu, der sagt uns, Glaube ohne Werke oder Früchte ist tot. Wenn wir uns Gott in der Gestalt Jesus Christus zuwenden, wenn sich unsere Liebe zu Gott und den Menschen wendet, dann bringen wir Früchte, wie es Gott erwartet. Welches nun die geistlichen Früchte sind, mit dem startet das nämlich. Das lesen wir im Brief von Paulus an die Galater, Kapitel 5, Vers 22. Ihr kennt es vielleicht nicht auswendig, aber ihr habt es schon oft gehört. Ich kann es auch nicht auswendig. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind die sieben Früchte des Geistes. Es gibt einige Bedingungen für das Hervorbringen von Frucht. Ich erinnere mich noch gut, es war noch nicht allzu lange her, hatte ich bei euch die Freude über den Psalm 1 zu predigen. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Und dann heißt irgendwo, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Okay, also, wir kommen hier genau zu diesem Psalm 1. Nicht wahr? Was sind so die Bedingungen für das Hervorbringen von Frucht? Da ist die Verbindung mit dem lebendigen Wasser. Die Verbindung mit Jesus Christus im Psalm 1 eben, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und das, was er macht, das gerät wohl. Also das ist Frucht. Also die Verbindung mit dem lebendigen Wasser, dann das Bleiben in Christus. Johannesevangelium Kapitel 15, Verse 1 bis 5 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Also aufpassen, wenn man diesen Text liest, da gibt es eine kleine Hierarchieverschiebung, oder? In unserem Fall ist der Herr des Weinberges und Jesus ist der Weingärtner. In diesem Gleichnis hier, wo Jesus im Johannesevangelium sagt, ist mein Vater ist der Weingärtner. Also nicht verwirren lassen. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, sodass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes Gottes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst heraus, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Okay, also im einen Fall geht es um den Feigenbaum und in diesem Gleichnis hier geht es um den Weinstock und die Reben. Also, zur Verbindung mit dem lebendigen Wasser und dem Bleiben in Christus gehört auch das, man sagt so christlich, das Sterben in sich selbst. Oder? Also sich selbst hergeben, das Sterben in den eigenen Plänen, Wünschen und Vorstellungen, um sich unter die Pläne, Wünsche und Vorstellungen Gottes zu stellen. Hier ist auch der Punkt, wo ich selbstkritisch feststellen muss, dass mir diese bedingungslose Unterordnung oftmals Mühe macht und zweifelsohne nicht immer gelingt. Mir ist da vor ein paar Wochen eine Aussage aufgefallen, die da irgendwie so noch hineinpasst, wo jemand fragt, was ist eigentlich Leben? Und die Antwort war, Leben ist das, was um dich herum geschieht, währenddessen du andere Pläne machst. Hat mir Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es gibt noch, wo stehen wir? Verbindung, lebendiges Wasser hatten wir schon. Ja. Es gibt noch eine Chance. Anhand dieser Aussagen, die wir bisher gehört haben, können wir in jeder für sich selber prüfen, ob wir im Sinn Gottes Frucht bringen. Jesus wirbt unablässig um uns und er streckt uns seine Hände immer wieder entgegen, aber das Angebot annehmen, das müssen wir. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, sagt Jesus. Warum sagt Jesus vielleicht? Nun, weil es an der freien Entscheidung des Menschen liegt. Wir sind mit einem freien Willen ausgestattet. Und wir tragen Verantwortung für unser Tun, aber auch für unser Nicht-Tun. Ganz wichtig. Den letzten Schritt müssen wir machen. Jesus lädt uns ein. Wie gesagt, Jesus streckt uns seine Hand entgegen. Aber, es heißt auch in den Evangelien, wir werden gezogen, also wir spüren den Zug und so weiter. Aber diesem Zug nachgeben, oder? Und uns einlassen mit ein Leben mit Jesus Christus, das müssen wir tun. Das kann Jesus nicht für uns tun. Also, es ist damit jetzt nicht nur die Sache mit der Tätigkeit gemeint, sondern im Sinn der Bereitschaft, uns unter den Willen Gottes zu stellen. Und wenn wir uns unter den Willen Gottes stellen und in Christus Jesus bleiben, so sorgt Gott für die Frucht. Gott ließ es an nichts fehlen in unserem Leben. Und es ist keineswegs so, dass sich Gott nicht um uns sorgt. Das Gegenteil ist richtig. Er hat ja alle Mühe aufgewandt, den Weinberg angelegt, die Feigenbäume gepflanzt und er gibt auch genügend Zeit für das Fruchttragen. Er kam, also er schaut selbst nach, er spart sich da keinen Schritt. Er suchte, da steckt Geduld drin, Warten drin, Liebe drin, fand keine. Soll das Ergebnis unseres Lebens vor Gott sein? 3 Jahre lang. Gott hat schon genügend gewartet. Wir fassen zusammen, Frucht kommt nur aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Zurück zu Jesus. Lass dich umgraben. Lass dich düngen durch sein Evangelium. Jesus bittet für dich. Er wirkt für dich, aber entscheiden musst du. Entscheide du dich, für ihn zu wirken. Jesus wirkt für dich. Entscheide du dich, für ihn zu wirken. Und wenn jemand unter euch ist, der die Wurzeln in Gottes Weinberg sucht oder diese Wurzeln vertiefen will, dann ist Gelegenheit dazu. Wie jeden Sonntag sind Geschwister bereit, mit euch zu beten, unauffällig und diskret. In Jesu heiligem Namen. Amen. Ich lade euch ein, ihr ahnt es bereits, gemeinsam das Gebet zu beten, das uns der Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Unser Vater. Und wir stehen dazu auf, bitte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zwei Lieder singen. Ihr könnt wählen, ob ihr niedersetzt.